Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Ausstrahlung, Kompetenz, Talent und Ehrgeiz, das sind sehr gute Voraussetzungen, um Karriere zu machen. Gilt für alle gesellschaftlichen Bereiche, also auch fürs Fernsehen. Und wenn Mann bzw. Frau dann auch noch toll aussieht, Charme hat und Charisma, dann kann eigentlich gar nichts mehr schiefgehen. Ich möchte Ihnen heute eine junge Kollegin vorstellen, die auf Social Media bereits eine große Fangemeinde hat und jetzt auch das lineare Fernsehen erobert. Die neue Weltspielmoderatorin, nämlich Tesnim Kadiri. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Hallo, das sind große Worte. Danke für die Anmoderation.
Ja, verdient. Verdiente große Worte, kann ich nur sagen. Darüber werden wir im Laufe der Sendung auch sprechen. Was mich mal interessiert, als du deine erste Weltspiegel-Moderation gemacht hast, wir haben uns ja aufs Du, ne?
Wir duzen uns, ne?
Deine erste Weltspiegel-Moderation gemacht hast, wer war aufgeregter, deine Familie oder du?
Oh, ich weiß noch, dass alle mich vorher gefragt haben in Interviews, wie aufgeregt bist du? Und ich habe es die ganze Zeit nicht gut beantworten können, war mein Gefühl, weil ich gesagt habe, so aufgeregt bin ich bisher noch gar nicht. Bis dann, also wirklich ein paar Sekunden vorher war ich sehr, sehr aufgeregt, habe ich gezittert. Aber bis davor, glaube ich, war es meine Familie, weil die zum ersten Mal so richtig verstanden haben, was ich mache, glaube ich. Weil die letzten Jahre, da war das ja auch Journalismus und Medien und an sich lief ich ja auch im Fernsehen immer mal wieder bei der anderen Sendung. Aber meine Mutter hat es, glaube ich, noch nicht ganz verstanden, bis sie Weltspiegel gehört hat. Als ich ihr gesagt habe, dass ich in dem Castingverfahren nämlich so einen Schritt weiter bin, hat sie mich, weiß ich noch, am Telefon gefragt. Ich meinte so auch selbst, Mama, ich bin eine Runde weiter und es geht um den ARD-Weltspiegel. Dann meinte sie, bist du dir sicher? Also wirklich der im Fernsehen? Und ich war so, ja, schon so der, den du kennst, glaube ich. Und ich glaube deswegen, also ich weiß noch, meine Familie hat total hektisch an dem Abend geschrieben, ja, wo läuft es denn jetzt genau? Wirklich im Ersten? Ist es wirklich live? Also wenn ich diese Nachrichten zeige, meine ganze Familie, meine ganzen Onkels, meine Tante waren, glaube ich, auch sehr aufgeregt.
Heute ist Tesnim Kadiri zu Gast, die neue Moderatorin des Weltspiegels. Janice D'Souza stellt sie vor.
Ich heiße Tesnim Kadiri und ich bin die neue Moderatorin beim Weltspiegel.
Die Traditionssendung im Ersten. Und das mit gerade mal 24.
Und also jetzt zum ersten Mal herzlich willkommen zum Weltspiegel.
Wissbegierig und kritisch. Journalismus ist genau ihr Ding. Schon mit 15 startet sie im Jugendradio und moderiert heute zwei erfolgreiche Online-Formate.
Sich auf TikTok über aktuelle Themen informieren, das geht. Wenn man weiß, wie. Dieses Video soll angeblich zeigen, wie die Hamas Kampfhubschrauber vom israelischen Militär abschießt. In Wirklichkeit ist es aber aus einem Videospiel. Das ist Atlas.
Wir haben uns hier in der Atlas-Redaktion deshalb gefragt,
warum ist die Schweiz eigentlich so unglaublich reich?
Das von ihr präsentierte Jugendformat hat gerade den Grimme-Preis gewonnen. Und
jetzt wird's richtig krass.
Sie selbst ist unter die Top 30 deutscher NachwuchsjournalistInnen gewählt worden. Frischer Wind heute bei Das. Tesnim Kadiri.
Frischer Wind und auch sehr sympathisch, dass du auch deine Schuhe in der Hand trägst. Wenn du das mache ich nämlich auch immer. Diese
hast
hohen
du,
Schuhe.
Hast du schon Pantoffeln bekommen? Mir wurde gesagt, ich krieg sie irgendwann.
Läufst
du auch durch Socken, mit Socken rum? Ach so.
Meinst du, das ist, wenn man erst ein bisschen aufgestiegen ist, dass man dann erst Pantoffeln bekommt?
Ja, also mir wird die ganze Zeit versprochen, ja, wir kümmern uns um Pantoffeln. Hast du keine oder hast du welche bekommen?
Ich kann dir sagen, ich habe Hotelschläppchen, die habe ich einfach selber mitgebracht. Okay. Die ziehe ich immer an und wir wollen doch über politische Dinge reden. Aber gut, das muss auch mal geklärt werden, wie man das mit den Schuhen und den Schläppchen und den High Heels macht. Also Top 30 bis 30 Journalistinnen und Journalisten, das sind nicht viele von all denen, die es in Deutschland gibt. Da bist du darunter, dann den Grimme-Preis für Atlas. Erstmal für beides ganz herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Nach welchen Kriterien wird man eine von den Top 30? Weißt du das?
Gute Frage. Ich glaube, es heißt natürlich, es wird irgendwie erklärt, ich habe zum Beispiel dieses Jahr jemanden vorgeschlagen und da habe ich mir auch Gedanken gemacht, ich finde, das sollte man auch immer machen, unter Kolleginnen und Kollegen überlegen, hey, wen finde ich in der Redaktion toll, wer sollte hervorgehoben werden, weil das ist eine Bühne und da sehen einen bestimmte Kolleginnen, allein die Leute, mit denen man da ist, die 29 anderen, die man kennenlernt bei der Siegesehrung, beziehungsweise wenn einem so ein kleines Schildchen überreicht wird, da steht dann drauf, Top 30 bis 30, da habe ich einfach tolle Kolleginnen kennengelernt und ich finde, man sollte immer überlegen, wer könnte da noch reinkommen. Und da habe ich mir Gedanken darüber gemacht, welche Kollegin was Besonderes für mich ist in der Branche. Also was macht sie anders als andere Kolleginnen? Warum braucht der Journalismus sie vor allem? Mhm. Und sie zum Beispiel, die Kollegin, die ich vorgeschlagen habe in diesem Jahr, macht ähnlich wie ich Social Media Journalismus, versucht in ihrer Herangehensweise nicht nur über Sachen zu berichten, sondern auch zu überlegen, in welchem Kontext berichte ich. Also zu überlegen, welche Personen müsste ich vielleicht mitdenken in meiner Berichterstattung, was ist meine Position in der Gesellschaft, wenn ich einen Beitrag mache über, sagen wir als Beispiel, eine behinderte Person, eine Protagonistin. Ja, ja. Ich bin selbst nicht behindert, wie kriege ich das hin, dass wir einen tollen Bericht machen, einen tollen Beitrag machen, aber beide Perspektiven bedenken, die, die eben nicht behindert sind und die, die behindert sind und betroffen sind. Ich finde, dass sie es hinkriegt, irgendwie auf so eine empathische Art und Weise zu überlegen, wie schaffe ich es zu verstehen, wer ich bin, wer die Person im Beitrag ist und wer unsere Zielgruppe ist und wie können wir was machen, was alle irgendwie zufriedenstellt und informiert. Mhm. Bei mir selbst weiß ich nicht, das haben andere Leute entschieden, warum sie mich vorschlagen.
Ja, aber es geht ja auch in die Richtung, du hast ja schon gesagt, in Social Media bist du ja sehr schon auch bekannt bei vielen jungen Menschen. Du hast zum Beispiel dieses Format bei TikTok Nice to Know, da erklärst du auch Dinge. Wir gucken gleich mal ein Beispiel an, aber was ist dir wichtig, wenn du Menschen ansprichst? Also was für eine Art von Sprache wählst du? Vielleicht im Gegensatz zu der Sprache, die ich jetzt hier im linearen Fernsehen spreche.
Das Gute bei den jungen Formaten ist, dass ich dann wirklich komplett ich selbst sein kann und nochmal mich immer reinfühlen darf in Internetsprache, junge Sprache. Weil ich glaube, es würde jetzt auch nicht gut passen, wenn ich dann bewusst versuche, eine Sprache zu sprechen, die nicht da ist in meinem Repertoire. Ja, also ich spreche bei Atlas und bei Nice to Know so eine Form von mir oder die Version von mir, die jünger ist. Aber gleichzeitig merke ich jetzt zum Beispiel auch beim Weltspiegel, natürlich gibt es auch eine Version von mir, die diese Sprache nicht nutzt und die sich da anpassen kann. Also ich gucke mal, was ist die Zielgruppe? Ja. Wie kann ich die trotzdem erreichen? Was muss ich sagen, damit die mich verstehen? Also ich kann da jetzt nicht mit Internetwitzen von TikTok kommen. Und beim Weltspiegel, das funktioniert nicht so gut, habe ich gehört. Die Zielgruppe ist ein kleines bisschen älter. Aber das Coole ist, dass ich das dann eben bei den anderen Formaten machen kann und da nicht so zurückgenommen bin, sondern dann so ein bisschen mehr noch hektischer, sage ich jetzt mal, sein kann. Oder noch ein bisschen jünger in meinem Wort.
Ja, also wir haben ein schönes Beispiel von diesem Nice to Know, also gut zu wissen, würde ich mal übersetzen. Da geht es um ein Straßenschild.
Ein arabisches Straßenschild in Düsseldorf. Darüber hatten sich einige aufgeregt. Jetzt ermittelt sogar der Staatsschutz. Die Ella-Straße ist dafür bekannt, dass dort sehr viele marokkanisch geprägte Menschen leben. Und vor 2 Wochen wurde dort ein zusätzliches Straßenschild angebracht. Da steht jetzt auf Arabisch Sharia Ilar. Damit möchte man in Düsseldorf ein Zeichen für Vielfalt setzen. Ein japanisches gibt es zum Beispiel schon länger. Eigentlich eine schöne Idee, aber nach 2 Wochen wurde es offenbar rassistisch überklebt. Stattdessen hing dann ein Bild von einem Reiter der Menschen vor sich hertreibt, unter Text Karl-Martell-Straße. Karl-Martell ist ein Typ, der von Nazis gefeiert wird. Hinter der Aktion soll eine rechtsextreme Gruppierung stecken. Die rassistische Überklebung wurde direkt entfernt.
Interessant, wie man so viele Informationen in so einer kurzen Zeit durch zack, 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 durch diese Schnitte reinbringen kann.
Ich finde es witzig, dass du es sagst, weil ich dachte gerade, das Video ist, glaube ich, 2 Jahre vielleicht alt. Es sieht auf jeden Fall älter aus, weil das war super langsam.
Das war langsam?
Ja, wenn du unsere... Das war, ich dachte gerade, ach krass, ich rede ja richtig langsam. Da passiert ja auch fast nichts. Also ich muss sagen, nur mittlerweile, wir haben wirklich jede Woche ein Zahlen-Meeting und gucken uns unsere Videos an. Ja. In unserer TikTok-Redaktion, das ist ein WDR-Format im Newsroom. Und da überlegen wir, schauen uns wirklich jedes Video an und sind so, okay, wo, an welcher Sekunde sind die Leute ausgestiegen? Weil unsere Videos sind 40 bis Sekunden bis 60 Sekunden lang. 60 ist schon ziemlich lang. Ja. Also es ist schon so die obere Grenze. Und wir haben gemerkt, dass wenn ich, wie zum Beispiel in diesem Video, vor einfach nur blauem Hintergrund stehe, da die Leute teilweise, so sah der Graph aus, also sind wirklich komplett rausgegangen, weil das denen, unsere Zielgruppe ist super jung, 14 bis 16.
Das seht ihr dann sofort, genauso wie wir bei unseren Einschaltquoten, seht ihr sofort, da sind sie weggegangen. Was glaubst du denn, wie weit kann man da gehen, jetzt im Weltspiegel, was ja wirklich eine Traditionssendung ist, da so ein bisschen was davon reinzubringen. Wird das funktionieren?
Also ich glaube, sprachlich müssen wir da ein bisschen aufpassen und auch in der Aufmachung. Also wir sind ja gerade am Überlegen, wie wir das Ganze auf TikTok zum Beispiel machen können und versuchen da einige Sachen gerade. Ich glaube, man muss da wirklich einen Balanceakt finden, weil man will die Marke jetzt auch nicht... Also ich finde, man sollte schon auch verstehen, das ist eine traditionsreiche Sendung, die gibt es schon sehr lang. Wir können nicht das Gleiche machen, was Leute aus ihrem Kinderzimmer machen, gerade auf TikTok. Mhm. Das ist super cool, dass sie das machen können. Aber wir müssen da schon was anderes liefern, einfach weil wir die ARD sind, weil wir andere Möglichkeiten haben. Und ich finde, wir tun das schon allein, weil wir bestimmte Bilder von unseren Korrespondenten und Korrespondentinnen haben, die wir in unseren TikToks nutzen können. Ja. Also ich würde sagen, also ich spreche da jetzt auf jeden Fall nicht so locker, wie ich mit meinen Friends spreche, auch wenn die Zielgruppe genau in meinem Alter ist, also irgendwie in ihren 20ern. Aber ich spreche schon auch lockerer, als ich im Weltspiegel spreche, weil
ich finde, es gehört dazu und es ist, macht ein Qualitätsprodukt auch nicht weniger qualitativ, dass ich jung spreche.
Ja.
Ich glaube, das ist manchmal so eine Sicht, die ältere Leute haben, weil sie diese Sprache nicht sprechen und denken, das ist ja immer so gewesen. Also ich bin mir sicher, damals haben deine Eltern das Gleiche über dich gesagt und über die jungen Sachen, die ihr gesagt habt.
Ganz normal.
Es ist immer dieses
ganz
Ding von, ach, die Jugendsprache ist, ja, die Sprache verkommt. Nee, glaube ich nicht. Man muss aber mitmachen. Also ich bin da auch offen, wenn meine Kolleginnen und Kollegen beim Weltspiegel sagen, du darfst fast alles sagen, bei dem Wort sind wir gerade nicht dabei. Dann sage ich, okay.
Ja, nee, find, das war schon eine perfekte Überleitung zu dem nächsten Beitrag. Bisher war ja Andreas Zichowitz das Gesicht des Weltspiegels. Sie kennen ihn bestimmt alle. Hier aus Hamburg jedenfalls, wenn er aus Hamburg gesendet wurde. Die Sendung hat eine sehr lange Tradition. Wie sie sich im Laufe der Jahre verändert hat und wie sie mit Tesnim als Moderatorin möglicherweise aussehen wird, das zeigt Ihnen jetzt Stefanie Kühne. Ich rede auch schon.
Sonntag, 18.30 Uhr. In der ARD läuft der Weltspiegel. Alles wie immer. Aber neuerdings mit Tesnim Khadiri.
Herzlich willkommen zum Weltspiegel. Bevor wir uns anschauen, was aus dem einst linken Paradies Nicaragua geworden ist, geht es heute erstmal wieder einmal um Krieg. Und zwar in der Ukraine. Und
ich wusste, damit das alles so klappt, ist viel Vorbereitung nötig. Schon ab 15 Uhr sitzt Tesnim in der Maske.
Jetzt bin ich gar nicht mehr so aufgeregt, weil ich weiß, dass jetzt alles in trockenen Tüchern ist. Also außer jetzt passiert noch was auf der Welt. Deswegen ist die Sendung live. Es kann wirklich bis vor 18.30 Uhr was passieren. Und dann wäre es seltsam, wenn wir nicht darüber berichten.
Mit 24 ist sie aktuell die jüngste Moderatorin des Fernsehmagazins. Auf YouTube und TikTok präsentiert sie bereits erfolgreiche Formate.
Seid ihr schon wahrscheinlich. Beim Weltspiegel ist das Coole, Leute haben Bock drauf. Also die sind da sonntags und denken sich, ganz oft ist es so deren fester Termin. 18.30 Uhr schalte ich ein und die Welt wird für mich sortiert.
Und das seit 63 Jahren.
Remote Control heißt dieser kleine Fernsehfernlenker.
Am 5. April 1963 die Premiere mit Gerd Ruge.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie zur ersten Sendung des Weltspiegel.
Damals wie heute gab es auf der ganzen Welt Korrespondenten, aber zu wenig Sendezeit. Der Weltspiegel löste das Problem.
Ja, wir sehen Sie ausgezeichnet und freuen uns, dass das so großartig mit dem Fernsehsatelliten geklappt hat.
So kamen die Bundesbürger in Länder, in die sie noch nicht reisen konnten.
Aus dieser Tür trat gestern Abend Dr. Martin Luther King. Hier ging er diese wenigen Schritte zum Gelände und dann fiel ein Schuss.
Wieder reißt ihn der Stier von den Beinen.
Einmal im Jahr frieren die Jungfrauen für ihren König. Drei Tage lang wird getanzt, mitten im Winter. So will es die Tradition.
Wenn das Spiel anfing, da kam jemand uns zu der Frage, ja, wie wollen Sie das denn nun moderieren? Ja, wir haben drei Möglichkeiten, da überlegen wir noch. Also stehend, sitzend oder liegend. Und viel mehr Möglichkeiten, um die Wahrheit zu sagen, haben sich in der Zeit für die Moderatoren auch nicht gezeigt.
Bis heute erzählt der Weltspiegel Geschichten aus jedem Winkel der Erde. Kriegstraumata im Irak, kolumbianische Nilpferde, der aktuelle Stand in Nordirland, erfolgreich geschützte Krokodile in Australien oder die endlose Wüste Mauretaniens. 25 Jahre lang moderierte Andreas Zichowitz das Korrespondentenmagazin.
Palmensonne. In vielen Ländern findet Berichterstattung aus dem Ausland nur noch aus ganz wenigen Punkten statt oder nur noch mit Hilfe von Agenturen. Eine eigene Sicht, ein eigenes Erleben gibt es nicht. Und das verändert eben fundamental die Frage, wie Leute in einem Land informiert sind und werden. Deswegen bin ich wahnsinnig froh, dass wir uns dieses Auslandskorrespondentennetzwerk leisten. Wir können auf eigene Leute zurückgreifen und müssen nicht von anderen leben.
Mit Social-Media-Expertin Tesnim will der Weltspiegel sich nun noch breiter aufstellen. Und die meistert erst einmal ihre zweite Live-Sendung vor 2 Millionen Zuschauern.
Mir haben so 3 Stellen nicht so gut gefallen. Ich fand da, ja, da habe ich das nicht perfekt ausgesprochen oder das Tempo wurde mir gesagt. Diesmal war ich ein bisschen schneller als beim letzten Mal. Aber ich versuche mit mir selbst geduldig zu sein und zu verstehen, ja, ich mache das ja alles zum ersten Mal oder jetzt zum zweiten Mal. Ich darf da auch ein paar Mal noch Fehler machen.
Ihre neue Aufgabe nimmt sie offenbar sehr genau.
Tesnim, bist du Perfektionistin?
Ja, ich habe es gerade selbst im Beitrag gesehen. Ja, schon. Also ich weiß noch, das kommt einfach von meinen Eltern. Ich weiß noch, meine Mutter meinte mal, als ich ein Gedicht auf so einem Fest vorgetragen habe, und ich war wirklich sehr jung. Ich will mich nicht auf ein Alter festlegen, aber ich war, glaube ich, gerade erst in der Grundschule oder kurz davor.
Ja, ja.
Und es war schon krass, dass ich ein Gedicht vorgetragen habe und geschrieben habe. Aber ich habe das dann vorgetragen und am Ende meinte meine Mutter zu mir, ja, man hat schon auch gemerkt, dass du manchmal abgelesen hast. Und ich war so, ja, bisher habe ich eigentlich nur positives Feedback bekommen, danke Mama. Aber das hat mir gezeigt, ab jetzt lerne ich die Gedichte immer auswendig und Moderation im besten Fall auch.
Das heißt also, deine Eltern waren schon sehr auch darauf aus, dass du in der Schule sehr gut warst und dass du auch, wie man so sagt, dass aus dir was Vernünftiges wird. Das wurde ja schon, da wurde schon für gesorgt.
Ja.
Hat dich das manchmal genervt oder war das für dich selbstverständlich?
Nee, ich habe das, glaube ich, genauso gesehen irgendwann. Also ich glaube, dass ich, also ja, wenn man da tiefenpsychologisch irgendwann rangeht, war vielleicht ein bisschen drüber an manchen Stellen, aber ich komme klar. Und ich glaube, ich habe das einfach irgendwie dann auch übernommen. Also ich glaube, es ist mittlerweile ein Teil von mir, den gleichen Anspruch an mich zu haben, den meine Eltern an mich hatten. Ich glaube, dass es mir mehr geholfen hat, als geschadet hat. Mhm. Und ich glaube, am Ende mit den Jahren sind sie sogar ein bisschen ruhiger geworden mit den Noten, weil sie das einfach so auf mich und meine Schwestern übertragen haben, dass wir die waren, die traurig waren, wenn wir die Noten hatten, die wir nicht haben wollten oder es dann doch zu schlecht war. Aber ich weiß noch einmal, in der 6. Klasse habe ich über eine 2+ geheult. Und das war dann so der Moment, an dem ich nicht mehr beliebt war und wirklich gar keine Freunde hatte. Das war, glaube ich, so ein Moment, wo keiner mich verstanden hat. Da hätten, weiß nicht, wie meine Eltern da eine Rolle gespielt haben oder ob das schon ich selbst war. Das war ein bisschen drüber, würde ich sagen.
Ja, aber ich finde, wie du darüber lachst, das hat ja, ich meine, das ist doch gerade wieder sympathisch, dass man sagt, sie ist zwar sehr ehrgeizig und eine kleine Streberin, aber sie lacht ja drüber. Oder konntest du damals nicht drüber lachen?
Nee, letztens habe ich wirklich, ich habe damals darüber geweint.
Also
ich
also fand darüber, aber über dich selber, also du hast das, hattest keine Distanz dazu. Konntest nicht später dann drüber lachen, über diesen Ehrgeiz?
Ja, aber ich glaube, es mussten auch schon ein paar Jahre vergehen.
Ja,
also ich fand dann schon auch lange, dass ich die 2+ ein bisschen zu schlecht war.
Ich kann mich darüber kaputt lachen. Du hast mal gesagt, du hast in verschiedenen Blasen gelebt. Also einmal natürlich in deiner deutschen Schule, deutsche Freunde, deutsche Schule. Dann hattest du aber deine Familie, wo ja Arabisch gesprochen wurde. Und dann hattest du, glaube ich, auch noch einen marokkanischen oder arabischen Freundeskreis. Ne? War das so? So verteilt, diese drei Bubbles, sag ich mal?
Ja, ich würde sagen, es ist einmal einfach ja, Schule und diese sehr deutsche Bubble, weil man kann natürlich auf eine Schule gehen, das war bei meiner mittleren Schwester so und auch bei meiner jüngsten jetzt, wo ein bisschen in der Klasse mehr Diversität vorhanden ist. Aber bei mir war das tatsächlich so, dass fast niemand Migrationsgeschichte hatte in meiner Klasse. Das heißt, oder auch an meiner Schule, das kam dann erst so in der 5. Klasse, als ich ein bisschen später dran war, so habe ich gesehen, sind jetzt ein paar Kids, da ist ein bisschen mehr Diversität da. Also da habe ich es wirklich als deutsche Bubble wahrgenommen. Und dann war da einmal Marokko, meine Familie in Marokko. Das war, würde ich eher sagen, so die marokkanische Bubble. Und dann die migrantische Bubble, wo nicht mehr wirklich eine Rolle gespielt hat, was die Migrationsgeschichte war. Weil man zum Beispiel in Jugendvereinen habe ich da viel mehr Diversität gespielt. Da hatte ich viele Freundinnen, die einen anderen Migrationshintergrund hatten. Mhm. Oder einfach durch Kulturvereine. Da waren super viele mit marokkanischen Wurzeln. Aber da war immer mal random jemand, der zum Beispiel afghanische Wurzeln oder so hatte. Oder so eine Familie, die pakistanische Wurzeln hatte, die ein Teil davon war. Man hatte aber bis heute denke ich jetzt nicht wirklich viel darüber nach. Es war irgendwie so ein Mischmasch. Das ist irgendwie die zweite, erste, dritte Generation Migration in Deutschland war so meine dritte Bubble, wo man eigene Sprache hat, auch im Internet. Es gibt ja im Internet ganz viele Bubbles. Und da merke ich auch, was meine Persönlichkeit ausmacht. Das ist so ein Spruch, den man sagt so, zeig mir deine TikTok-For-You-Page, also die Startseite auf TikTok, und ich sag dir, wer du bist.
Ach,
weil der Algorithmus so krass ist, dass man wirklich, da hat man was, das ist genau auf dich zugeschnitten. Es kann beängstigend sein und es kann auch Sachen ans Tageslicht bringen, die nicht so gut sind.
Was ist das denn bei dir?
Bei mir ist es sehr positiv, finde ich. Ich habe da super viele Frauen. Ich habe also fast nur Frauen, die mir was erzählen, wenn ich ehrlich bin, junge Frauen.
Ja.
Ich habe da super viele Menschen, die migrantisch sind. Und ich habe da einfach meinen kleinen sicheren Hafen. Also ich habe extra noch einen anderen Account tatsächlich, um da journalistisch zu arbeiten und zu sehen, was auf der Plattform ist. Aber wenn ich abends im Bett sitze und mir denke, 10 Minuten TikTok, dann will ich wirklich nur was sehen, was ich sehen will. Und dann sind da wirklich, da sehe ich was
dritte Generation Migration in Deutschland ist. Das ist eine ganz eigene Sprache. Da spricht keiner mehr wirklich, wenn man so ein Video macht, seine eigene Sprache, sondern man spricht einen Mix aus allen Sprachen. Also es gibt ja ganz viele Begriffe, die aus anderen Sprachen kommen, wie Wallah, also Wallah, das ist Leute jetzt sagen. Also ganz viel, was dann alle benutzen, eigentlich kommt es aus dem Arabischen oder ganz viele andere Begriffe.
Und das ist dann so eine gemeinsame Sprache, die alle verstehen, also ganz egal, wo sie herkommen. Das hat so was Selbstverständliches.
Ja, und nicht nur Sprache, sondern auch so diese Erfahrung, in Deutschland aufzuwachsen und nach Hause zu kommen und zu merken, hier laufen Dinge schon auch ein bisschen anders als bei meiner Freundin Lena oder so. Mhm. Und das ist etwas, was ich jetzt in den Medien zum Beispiel dann nicht sehe. Die Lebensrealität von Lena, die sehe ich in jedem Film, die sehe ich im Fernsehen. Meine Lebensrealität jetzt nicht unbedingt. Und ich habe das Gefühl, auf TikTok, da sehe ich meine Lebensrealität, die Lebensrealität als junges Mädchen in Deutschland mit migrantischen Wurzeln aufzuwachsen, total viel, weil da junge Frauen Sachen erzählen, die waren gerade irgendwie an Ramadan bei ihren Eltern oder so, nehmen einen mit. Mhm. Und das sind alles Dinge, die ich auch erlebt habe und die sie erlebt haben. Ja.
Sehr interessant, finde ich das. Also wir haben so einen schönen Beitrag über Lokalradio. Und vorher müsstest du mal ganz kurz noch sagen, wie kam das? Du hast ja schon sehr früh angefangen, journalistisch in irgendeiner Weise aktiv zu werden. Wie bist du zu diesem Lokalradio gekommen in Duisburg?
Ich habe das jetzt in letzter Zeit immer öfter durchspielen müssen und überlegen müssen. Und ich glaube mittlerweile, dass es einfach so war, dass ich war auf so einem Fest in Duisburg, da war irgendwie 5., 4. Klasse, glaube ich, sogar ein bisschen jünger. Das war das Weltkindertagsfest, das ist immer am Hafen. Ja. Und da war ein Stand von Radio Duisburg. Ja. Und die waren total begeistert von mir, als ich da eine Nachrichtensendung aufgenommen habe. Die waren auch ein bisschen zu begeistert. Also ich glaube, das war jetzt auch nicht so krass, was ich da gemacht habe. Aber die meinten, du musst ein Praktikum im Radio machen. Toll, fanden mich richtig toll. Und das war irgendwie noch im Hinterkopf. Dann habe ich einen Lesewettbewerb bei meiner Schule gewonnen. Und dann habe ich mal eine Durchsage gemacht. Und ein Lehrer kam danach zu mir und meinte, wow, du hast ja eine tolle Stimme. Und das fand ich krass, weil ich dachte, ich habe eigentlich nur 3 Sätze gesagt. Wenn der Lehrer das sagt, da muss ich da investieren. Da kann man was draus machen. Hat so die sehr wirtschaftliche Gedanke angefangen. Und dann habe ich im Schülerlernzentrum, das ist so eine Bibliothek mit Computern gewesen bei uns, habe ich, glaube ich, ab der 6. Klasse, wirklich nachdem dieser Lehrer das gesagt hat, immer gegoogelt, Journalismus kostenlos NRW. Ich war so, okay, Geld bringe ich nicht mit, wie kann ich da reinkommen? Und da habe ich kurz bevor ich dann diese Jugendredaktion gefunden habe, ich habe wirklich ganz absurde Sachen davor gemacht, immer irgendwas angeklickt, hätte auch schief gehen können, aber da war mal so ein Ausflug mit so einem Jugendclub nach Köln zum WDR. Und ich war nicht Teil von diesem Jugendclub, aber ich habe das irgendwo auf einer Website gesehen und habe denen dann geschrieben, habe gesagt, ja, ich würde da voll gerne mitkommen. Und habe ich meinen Eltern das verheimlicht und habe einfach irgendwie Taschengeld gefunden und habe dann ein Ticket, weil das Schokoticket geht nicht bis nach Köln, ein Zusatzticket gekauft, habe die Reise nach Köln gemacht, habe da eine Sendung aufgenommen mit diesem Jugendclub und bin zurückgekommen. Hab meinen Eltern nie davon erzählt, das erfahren sie jetzt. Und das ist dann im Hinterkopf geblieben und hat mich dann dazu motiviert, weiterzusuchen, bis ich die Jugendredaktion dann mit 15 online gefunden habe.
Verstehe. Das waren sehr viele, eigentlich eine lange Zeit, die sich aber durch ihre TikTok-Erfahrung sehr schnell in dieser Kürze uns vermittelt hat. Wir wollen beim Thema Lokalradio noch ein bisschen bleiben. Das ist ja eine tolle Plattform, um sich auszuprobieren, eigene Stärken zu entdecken. Genauso macht das nämlich auch Ziad. Seine Mutter hat schwedische, sein Vater syrische Wurzeln. Und er ist mit 11 Jahren schon so ein kleiner Star bei einem Mitmachradio. Petra Werns hat ihn getroffen.
Herzlich willkommen bei den Sonntagskeksen. Guten Morgen, ich bin Erik.
Hier ist Paulina.
Hier ist Ziad. Und Marie.
Ziad ist mit 11 Jahren der Jüngste und verantwortlich für die Songs.
Als nächstes würde Green Grass von Tom Waits laufen. Also das ist jetzt das falsche Lied gewesen, aber egal. Ist ein Lied.
Es ist sehr Green Grassig.
Nö. Ich habe jetzt Green, weil normalerweise wird der Green Grass. Ich habe das Richtige angesagt und das, was da steht, habe ich angesagt.
Ziad ist Musikfan.
Ich höre ganz schön viel vom ESC, viele Lieder und ich mag Lieder, wo man gut tanzen kann dazu.
Die Sendung läuft auf Lokalradio Hansestadt Rostock, kurz LORO. Das Thema heute, Jugendbeteiligung.
Darf ich jetzt erst mal anfangen? Wisst ihr, was eine Partei grob ist?
So frei raus würde ich sagen, dass eine Partei natürlich eine politische Organisation ist, wo verschiedene Menschen, die so grob die gleiche Meinung haben, sich finden und sich zusammenschließen.
Ziad ist ein bisschen genervt. Jetzt reden die anderen schon mehr als 20 Minuten über die Aufgaben von Parteien.
Let's go. Oh, Okay, das ist, glaube ich, etwas lange, zu lang geworden.
Das, das ist zu lang geredet. Ich wollte euch die ganze Zeit sagen, dass ihr viel zu lange redet.
Ja.
Ja, bei vier Menschen kommt das schon vor. Also.
Ja. Kriegst du dein Redethema noch rein? Es tut mir leid, wenn ich das...
Es geht wieder auf Sendung.
Ich habe mal so was zu sagen, und zwar, was kann man in der Schule eigentlich machen? Was kann man in der Schule als politisches Zeug machen?
Ja, so Schule, und ja
ein wichtiges Thema für Siad ist...
Rassismus. War weg. Weil manche Kinder sind unbewusst rassistisch.
Das ist aber auch ganz schlimm an Schulen, weil richtig viele denken, das ist lustig, und es ist halt nicht lustig.
Genau. Dann zum Beispiel hier Kinder werden gefragt, die aus anderen Ländern kommen, warum hast du so dicke Lippen? Können sie nichts dafür.
Die beiden haben jetzt ein Interview im Hafen. Sie hat besucht die 5. Klasse. Seine Mitschüler haben keine Ahnung, dass er beim Radio mitmacht.
Sie müssen es jetzt auch nicht unbedingt wissen. Es ist ja ein Hobby für mich.
Hallo.
Hi.
Wir sind Sie und Marie, wir sind von den Lore Sonntagskeksen. Wir würden gerne ein kleines Interview mit euch machen. Wäre das okay für euch?
In dieser Location findet das Filmfestival Rostock statt.
Was macht einen guten Film für euch aus?
Wenn er eine Geschichte erzählt, die mich mitnimmt.
Die Macher sind es gewohnt, Interviews zu geben.
Also, wie zeigt der Film das? Stellt er das kritisch dar?
Erst Fragen zur Person, dann geht es ein bisschen allgemeiner, dann geht es ins Detail. Das hat mich schon sehr beeindruckt.
Dass nochmal tiefer gebuddelt wurde, fand ich, es war super interessant und sehr schlau gemacht.
Für Siad sind die Umstände nicht so super.
Wenn man draußen interviewt, würde ich sagen, hängt es vom Wetter ab. Jetzt ist gerade sehr windig und ein bisschen nervig. Meine eine Hand friert ab, deswegen ist sie auch hier die ganze Zeit in meiner Tasche. Aber wenn Sommer ist, dann ist es schon geil.
Also fix zurück in die Redaktion. Für später kann sich Siad zwei Berufe vorstellen, Journalist und Lehrer. Kekse Zeit bei Radio Loro ist jeden Sonntag von 10 bis 11 Uhr.
Ich warte noch ein bisschen.
Wer jetzt mitmachen möchte, das Team um Siad sucht Verstärkung. Kinder und Jugendliche von 8 bis 22 Jahren, die Bock auf Radio haben.
Also ich finde das toll, was er macht, der Siad.
Ja,
so ernsthaft auch dabei bei der Sache. So ähnlich, warst du denn auch so ernsthaft in dem Alter oder hast du auch immer schon gern gelacht?
Ich glaube, ich habe mehr gelacht als Siad. Aber ich finde, es gibt verschiedene Arten, geben, Interviews zu führen und das zu machen. Und er ist ja noch jünger, er ist 11, habe ich
richtig verstanden. Ja, 11, eben.
Also das finde ich wirklich toll. Absurd. Ja.
Ja. So, wir sind in Agadir, habe ich das richtig ausgesprochen, in Marokko, weil wir dachten, es gibt so eine schöne Familiengeschichte, da wollen wir auch das Setting so ein bisschen so gestalten. Was fühlst du, wenn du das siehst, diese Stadtkulisse?
Ich sage ganz ehrlich, also wir waren gar nicht so oft am Strand,
glaube so.
Ich, damals. Sondern wenn wir nach Marokko gegangen sind, dann waren wir meistens wirklich die ganzen 6 Wochen Sommerferien dort und haben meine Familie besucht. Agadir, das war vor allem während meiner Jugend so, da hatte mein Opa ein Haus, so ein 3-stöckiges Haus, was er selbst gebaut hat.
Ja.
Und das war wirklich sein ganzer Stolz, nach Deutschland kommen, Geld verdienen und dann in der Heimat was bauen können, was Eigenes haben. Mittlerweile ist es verkauft, leider. Aber das war so das, wo ich aufgewachsen bin, in diesem Haus, in den Häusern meiner Verwandten, manchmal am Strand. Ich glaube aber nicht so einer. Also wir hatten schon so die ein bisschen kleineren, wo keiner war, die man nur so als Local kennt, da waren wir dann unterwegs.
Ja.
Aber ja, wenn ich an Agadir denke ich vor allem an meine Kindheit in Marokko. Die war sehr schön.
Also deine Kindheit, das muss man noch ein bisschen erklären. Deine Großeltern sind ja nach Deutschland ausgewandert. Deine Mutter ist auch in Deutschland geboren, dein Vater nicht. Und was heißt deine Kindheit in Marokko? Wie viel Zeit hast du denn dann in Marokko verbracht? Mit deinen Großeltern, mit den Eltern, seid ihr immer jeden Sommer dahin gefahren? Oder wie war das?
Jeden Sommer und ab einem bestimmten Zeitpunkt, ich würde sagen so ab 9, 10, 11, da sind wir auch immer mit dem Auto, mit meinen Eltern, von Deutschland nach Marokko durchgefahren. Also es war immer so eine Reise. Man ist dann durch Luxemburg gefahren, Frankreich, Spanien und dann war man in Marokko mit der Fähre.
Ja.
Das ist, man hat dann auch wirklich interessante Sachen erlebt dort, war manchmal auch gar nicht so sicher auf dem Parkplatz an der Tanke, vor allem in Spanien. Man hat auch immer gemerkt, wow, die Toiletten, das war wirklich einfach so ein Wissen, was man dann als Kind hatte. Die Toiletten in Frankreich, die sind viel besser. Wir müssen wirklich da das letzte Mal auf Klo gehen. Morgen trinken wir nicht so viel in Spanien. Spanien wird es schwierig. Aber die Tanken sind wirklich aber nicht gut in Spanien, muss ich sagen. Und das war dann immer so unser Ding für die 6 Wochen. Spätestens als wir in der Schule waren, ging es dann nur in den Sommerferien. Und davor, meine Mutter hat gerade Medizin studiert, als sie mich bekommen hat. Deswegen
muss man, deine Mutter ist Ärztin,
genau.
Dein Vater?
Was? Ingenieur.
Ingenieur, genau. Also die haben ja beide in Deutschland akademische Berufe. Ne?
Ja. Und meine Mutter hat gerade studiert, als sie mich bekommen hat. Sie hat mich relativ jung bekommen, mit 21 Jahren. Deswegen bin ich viel mit meinen Großeltern aufgewachsen. Meine Mutter, meine Oma hat mich sehr viel erzogen.
Ja,
und
ja.
Mit denen war ich dann mehr in Marokko. Also die ersten Jahre habe ich auch fast nur Arabisch gesprochen. Mein Deutsch war nicht wirklich da, weil mein Großvater wirklich darauf bestanden hat. Sie muss Arabisch lernen, das ist zu schwer, um es später zu lernen. Es ist eine wichtige Sprache. Und er war immer so, nicht Deutsch mit den Kindern zu Hause reden. Das lernen sie sowieso. Hat auch funktioniert. Ja. Und deswegen, also die ersten Jahre war ich wirklich viel in Agadir, da war ich nicht nur die 6 Wochen da, sondern teilweise 4 Monate, 5 Monate.
Ach, so lange?
Ja, die waren wirklich, also die haben versucht immer so, nicht ein ganz halbes Jahr in Marokko, aber bis, also zumindest ein paar Monate in Marokko zu sein. Mittlerweile ist es ein bisschen weniger, aber ja. Früher schon noch ein bisschen mehr.
Was schätzt du, was liebst du an der marokkanischen Kultur?
Ich liebe die Herzlichkeit und die Gastfreundlichkeit und das Essen. Ich finde, es gibt so viele schöne Momente, an die ich denke, wenn ich an Marokko denke. Die erste Sache, an die ich immer denke, ist Intonet. Das ist das Dorf, aus dem meine Oma kommt.
Ja.
Das ist in den Bergen in der Nähe zu Fes. Da waren wir auch sehr viel. Und da vor der Tür zu sitzen von einer meiner Tanten abends und wirklich alle sitzen da. Es ist laue Sommernacht und man redet nur mit super vielen Tanten. Manchmal ist da ein Onkel, aber die Tanten sind sowieso witziger und cooler. Und die sind einfach alle wie Comedians. Ich habe auch das Gefühl, dass die Rate oder die Ratio an witzigen und sehr nach vorne gehenden Menschen unter Marokkanern sehr hoch ist. Irgendwie sind alle Entertainer. Das ist mein Gefühl gewesen. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe eine Comedy-Show jedes Jahr. Ich habe mich so gefreut, da mit denen zu sitzen, weil die waren alle so witzig. Manchmal mit der Zeit ist mein Arabisch schlechter geworden, da habe ich nur noch die Hälfte verstanden und trotzdem habe ich die ganze Zeit gelacht, weil die auch so expressiv sind. Also ich bin in meiner Art da ganz, ganz ruhig und zurückgenommen. Die sind noch mehr.
Aber das verstehe ich natürlich auch, woher das kommt. Also ich muss die ganze Zeit über dich lachen. Also dieses Komödiantische hast du auf jeden Fall. Ich finde es auch so schön, wie du diese arabischen Worte, du sprichst sie ja so aus, wie man sie aussprechen muss. Ich bemühe mich, ich kriege es natürlich nicht hin. Aber ich habe gehört, dafür hast du auch schon Ärger bekommen, weil Leute das nicht gut finden, wenn du das so aussprichst, wie man es aussprechen muss. Wie ist denn das zu erklären?
Ja, also mir ist es noch nicht, ich habe es noch nicht verstanden, aber es gibt ein paar Menschen, die ein Auslandsformat gucken, was für eine junge Zielgruppe auf YouTube gemacht ist, Atlas, unser Format, und denken, nee, da soll man die Begriffe, die auf bestimmten Sprachen sind, dann bitte extra deutsch oder falsch aussprechen. Und das Interessante ist, dass da ein klarer Unterschied gemacht wird, weil in jedem Video geht es ja um eine andere Region oder um ein anderes Land.
Ja.
Und da gab es auch Videos, da ging es um ein spanischsprachiges Land oder französischsprachiges Land. Und ich spreche insgesamt 5 Sprachen, manche mittlerweile nicht mehr ganz so gut, aber aussprechen kann ich sie trotzdem. Und Spanisch und Französisch habe ich dann natürlich korrekt ausgesprochen. Vor allem Markennamen oder Namen von Menschen oder ja, also Sachen, die man, wo ich mir denke, natürlich spreche ich es jetzt nicht extra falsch aus.
Verstehe.
Ich finde das auch respektlos. Also ich finde es super, dass du die Mühe gibst, das richtig auszusprechen, weil ich finde, das ist eine normale Form des Respekts. Und da wurde das nie kommentiert. Beim Video, wo ich sehr viel Französisch ausgesprochen wurde, wurde sogar gelobt in den Kommentaren und gesagt, ach wow, kannst du richtig gut. Und dann bei den Videos, in denen es um arabische Begriffe ging, wurde mir teilweise unterstellt, es ging zum Beispiel mal um die Hamas, also eine Terrororganisation.
Ja, ja.
Und die habe ich Hamas ausgesprochen und dann wurde in den Kommentaren geschrieben, ob ich nicht Teil der Terrororganisation sei.
Also ohne
oder
Worte.
Mit den Parteien also,
da kann man wirklich gar nichts mehr zu sagen. Es ist so schön, mit dir zu sprechen, aber wir haben noch eine andere tolle Frau, die wir Ihnen unbedingt vorstellen möchten, beziehungsweise Torga Witterns-Koch macht das. Ihre Eltern stammen auch aus Marokko und ihr Herzensanliegen ist das Verbinden der Kulturen mithilfe der Musik. Sie ist nämlich Star-Violinistin.
Monia Riskala ist Stimmführerin der 2. Violinen im Orchester der Deutschen Oper in Berlin und spielt im Orchester der Bayreuther Festspiele. Sie lebt seit 25 Jahren in Deutschland. Ihre marokkanischen Wurzeln hat sie nie vergessen.
Ich bewege mich zwischen vielen verschiedenen Kulturen. Und ich bin auch geprägt von Werten, wie zum Beispiel in Frankreich Gastfreundschaft, in Marokko Familienzusammenhalt, von der deutschen Kultur eine Menge, aber auch wie Struktur und System und was ich da gelernt habe, ist es mit verschiedenen Brillen die Welt zu sehen.
Sie selbst wuchs in einfachen Verhältnissen in Bordeaux auf. Ihr Vater, ein marokkanischer Lkw-Fahrer, konnte kaum lesen und schreiben, liebte aber die Musik.
Es war nicht still zu Hause. Wir haben orientalische Musik gehört, wir haben klassische Musik gehört, französische Chanson, Jazz, was sie mir ermöglicht haben, ist eine Karriere, erfolgreiche Karriere in der Welt der klassischen Musik.
Ihr erstes Konzert in Marokko war die Geburtsstunde ihres Herzensprojektes, Zeit zurückzugeben.
El Academia ist ein Projekt der klassischen Musik. Wir fördern junge Musiker aus Marokko, aus Deutschland und aus verschiedenen Nationen. Und wir begleiten sie auf ihrem Weg zu einer professionellen Karriere. Und El Academia ist auch ein kultureller Austausch zwischen Deutschland und Marokko.
Seit 2017 fährt sie einmal im Jahr nach Marokko und castet dort junge Musiker, um sie vor Ort oder in Berlin zu unterrichten. Der Verein fördert Talente unabhängig von ihren finanziellen Möglichkeiten.
Wir treffen uns in Marokko und was lernen wir da? Okay, klassische Musik, aber wir treffen uns auch auf Augenhöhe. Das heißt, wir machen nicht nur klassische Musik, so ungefähr, ich zeig dir mein Mozart, zeig mir dein Mozart. Nein, wir spielen auch zum Beispiel arabische, andalusische Musik. Ja?
Die jungen marokkanischen Musiker kommen in Scharen zum Vorspielen und gemeinsam wollen sie ihre Musik zugänglich machen für alle.
Ich wollte das einfach nicht, gerade einfach nicht elitär und nur die reichen Leute dürfen einfach so zum Konzert. Nein, ich wollte, dass alle kommen und tatsächlich sie kommen. Und Musik, wir machen einfach so Musik einfach auch auf der Straße. Wir gehen einfach wirklich, wo wir einfach so können und bringen einfach so die Musik überall hin.
Die Orchesterwelt ist international. Ihre gemeinsame Sprache ist die Musik.
Wir sind einfach so in einem großen Opernhaus, das ist die Deutsche Oper. Das heißt, neben mir spielt einfach jeden Abend eine Kollegin aus Korea. Hinter mir, das ist, sie kommt da aus Polen, da ein bisschen weiter weg aus Israel und vorne ein Russe. Ja, und wir müssen uns einfach verständigen, ja, und wir sprechen aber nicht dieselbe Sprache. Also ich denke schon, dass Musik und zum Beispiel auch diese Konzerte und Festival verbinden einfach die Menschen weltweit.
Musik kann die Welt nicht retten, aber sie kann Verbindungen schaffen und Brücken bauen.
Das Projekt bringt einfach so Toleranz, bringt auch Selbstreflexion. Das ist einfach das Beste, was man einfach so die jungen Leuten einfach so geben kann. Was wir brauchen, ist, was die Welt dringend braucht, ist einfach Ruhe und Frieden.
Und in diesem Jahr finden zwei statt einer Masterclass statt. So groß ist die Nachfrage nach El Academia.
Ja, tolles Projekt, wirklich beeindruckende Frau, genauso wie diese junge Frau. Wir haben leider nicht mehr viel Zeit, das nehmen, aber zeigst du mir noch mal, wie man zu diesen Simmen korrekt den Tee einschenkt?
Ja, also das ist, du sagst korrekt, ja. Also
oder traditionell halt.
Googeln Sie es, da sieht es noch mal krasser aus wahrscheinlich. Aber vor allem als Jugendliche fanden wir das immer so toll, wenn wir in Marokko waren. Meine Tanten und so, die haben natürlich nicht so angegeben, die haben das nicht so hoch gemacht. Aber wir als Kids, oh, die Tasse ist jetzt auch nicht so hoch, aber wir als Kids haben dann immer so richtig hochgetrieben und haben dann immer eine Challenge gemacht, wie hoch man es hinkriegt. Und das Ziel, ja, habe ich es jetzt nicht geschafft, aber das Ziel ist, ich habe es nicht so gut gemacht, Bettina, weil das Ziel ist, dass hier ganz viele Blasen oben sind und da ist genau keine Blase. Aber,
ach so, man muss so weit oben sein, dass sich da Bläschen bilden.
Also die Profis, also meine Tanten und wahrscheinlich auch viele, die hier wohnen, im Gegensatz zu mir, können das, dass man das nur hier hat und da viele Blasen hinkriegt. Ich nicht. Wie man sieht. Aber ich glaube, ich sehe, dass es ein bisschen heller ist. Ich glaube, das ist auch nicht ganz richtiger marokkanischer
Tee. Okay, und wir können es ja mal probieren. Vor allen Dingen möchte ich diese Süßigkeiten probieren. Ja. Aber so kochen, dazu hast du wahrscheinlich keine Zeit, ne? Traditionelle marokkanische Küche, oder?
Ich weiß auch nicht, ob es eine Zeitsache oder einfach eine Kompetenzsache ist. Ich würde sagen, eher Kompetenz.
So, jetzt probieren wir erstmal den Tee und dann möchte ich unbedingt diese... Wonach schmeckt der? Naja.
Doch. Es ist kein Mar- aber es ist auch nicht schlimm. Vielleicht hätte ich ihn machen, aber ich hätte es auch nicht gut hingekriegt.
Ich würde sagen, es ist Wasser mit Geschmack. Wasser mit ein bisschen Geschmack.
Ja. Mm. Ich kenne Freundinnen von mir, marokkanische Freundinnen, die dann auch wirklich richtig streng sind, wenn sie in einen Café gehen und da steht marokkanischer Pfefferminztee, dann regen sie sich richtig auf.
So, jetzt probieren wir die Misimmen. Es war sehr schön, mit dir zu sprechen. Nächster Weltspiegel müssen wir uns schon mal vormerken. Morgen kommt Nina Gummich, tolle Schauspielerin. Wann ist denn der nächste Weltspiegel, bevor ich esse?
Oh, ich weiß das Datum gerade nicht, tut mir leid. Aber in drei Wochen, glaube ich. In drei Wochen.
Jetzt kommt ihr Landesprogramm. Schmeckt köstlich. Katja, hast du gut gemacht.
Das ist wirklich, ja.